Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Dazu begrüßt Sie heute Georg Ehring. Herzlich willkommen. Die Inflation knabbert am Wert von Geldanlagen und das schlechte Gewissen trübt den Spaß an der Rendite, wenn es denn eine gibt. Viele Menschen möchten Geld so anlegen, dass es der Umwelt nicht schadet, in Unternehmen, die die Menschenrechte achten und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ordentlich bezahlen. Die Investmentbranche bietet deshalb Fonds mit dem Siegel nachhaltig an, doch es ist nicht alles grün, was glänzt, mehr dazu gleich. Dann informieren wir Sie darüber, wie Sie das richtige Ehrenamt finden können, wenn Sie sich denn engagieren möchten. Und wir schauen nach Fukushima, wo radioaktiv verseuchtes Wasser in den Pazifik geleitet werden soll. Auskunft teilen, sammeln Handy-Vertragsdaten, trotz Kritik daran, auch das ein Thema heute. Und der Verbrauchertipp befasst sich mit der Absicherung von Eltern kranker Kinder. Geldanlage mit Nachhaltigkeitsversprechen boomt und die Anbieter versprechen, dass man für das gute Gewissen gar nicht auf Rendite verzichten muss. Doch da drängt sich ein böser Verdacht auf. Liegt das vielleicht daran, dass die Anlage gar nicht so ökologisch ist, dass auch in Firmen investiert wird, die bei Menschenrechtsverletzungen doch nicht so genau hinschauen? Die Bürgerbewegung Finanzwende hat die Anlage vieler Fonds unter die Lupe genommen und siehe da, der Verdacht ist berechtigt. Brigitte Scholz ist dazu.
Nachhaltige Fonds sind beliebt. Ihr Volumen hat sich innerhalb der letzten beiden Jahre fast verdoppelt. Doch wo nachhaltig draufsteht, ist oft nicht nachhaltig drin. Das zeigt eine Studie der Finanzwende-Recherche. Dazu haben die AutorInnen 314 in Deutschland angebotene Fonds untersucht, mit immerhin einem Volumen von etwa 100 Milliarden Euro. Magdalena Senn, bei der Organisation zuständig für nachhaltige Finanzmärkte, macht das am Beispiel des Energiesektors deutlich.
Dann sieht man, dass 70% der nachhaltigen Investitionen in diesem Bereich in fossilen Energien stecken und davon sogar 100 Millionen in Kohle, dann fragt man sich wirklich, ist das nachhaltig? Und auch wenn man sich die Unternehmen anguckt, in die da Geld angelegt wird, da sind sämtliche große Ölkonzerne enthalten, aber auch Unternehmen, die für Probleme bei der Einhaltung von Arbeiterrechten kritisiert werden. Und da melden wir dann schon Zweifel an, ob das wirklich nachhaltig ist.
Ähnliches gilt für die Sektoren Transport und Verkehr. Von den knapp 8 Milliarden Euro, die die untersuchten Fonds in diesen Bereich investieren, fließen 2/3 in die Autoproduktion, nur 2,5 Milliarden Euro in den öffentlichen Verkehr. Mehr als 3 Milliarden Euro investieren die Fonds sogar in Unternehmen, die ihren Umsatz vor allem mit Autos mit Verbrennungsmotor erzielen. Nachhaltige Fonds investieren nach ESG-Prinzipien. Sie achten also auf Umwelt- oder soziale Kriterien und gute Unternehmensführung. Und auch da gibt es Firmen, die das nicht einhalten. Und in die stecken die untersuchten, vermeintlich nachhaltigen Fonds trotzdem viel Geld. Etwa 500 Millionen Euro der Fondsgelder allein in Aktien des Versandhändlers Amazon, sagt Magdalena Senn.
Amazon entspricht eben nicht der gängigen Vorstellung eines nachhaltigen Unternehmens. Und das würde vielleicht viele Menschen, die einen nachhaltigen Fonds gekauft haben, überraschen. Und Amazon wird vorgeworfen, die Arbeitnehmerrechte zu verletzen und auch Gewerkschaften zu unterdrücken.
Die Anbieter können so handeln, weil sie bisher selbst bestimmen, was nachhaltig ist oder nicht. Grünfärberei oder Greenwashing sei das, meint Studienautorin Senn von Finanzwende-Recherche. Die einzige Hoffnung, feste Regeln, die definieren, was als nachhaltig bezeichnet werden kann und was nicht. Die werden eigentlich gerade auf europäischer Ebene ausgearbeitet.
Aber da droht gerade auch Greenwashing. Und zwar will Frankreich gerne Atomkraft als nachhaltig erklären und Deutschland im Gegenzug fossiles Gas, was dann auch wiederum den Standard gleich abschwächen würde. Aber wie gesagt, es braucht eben einheitliche Definitionen und darauf aufbauend auch Verbraucherkennzeichen, damit jeder mit einem Blick schnell erkennen kann, ist es ein nachhaltiges Finanzprodukt oder nicht.
Wenn Sie wirklich nachhaltig investieren wollen, dann sollten Anleger also zunächst einmal für sich definieren, was das für Sie bedeutet, rät Magdalena Senn. Wollen Sie verhindern, dass der Klimawandel angetrieben wird? Legen Sie Wert auf die Einhaltung von Menschenrechten oder das Verbot von Kinderarbeit? Die Fonds müssen diesen Kriterien genügen. Und das gilt im Übrigen auch für ETFs, sogenannte Indexfonds, die einen Börsenindex wie den DAX oder den MSCI World abbilden. Auch hier gibt es nachhaltige Varianten. Und auch hier, das zeigt die Studie, ist nicht immer drin, was draufsteht.
Bei als nachhaltig deklarierten Investmentfonds gibt es gute und schlechte, Brigitte Scholtes berichtete. Was ist eigentlich der Sinn der Arbeit? Geld verdienen in erster Linie, doch für viele Menschen ist es mehr. Sinn, Anerkennung, Kontakt zu Mitmenschen spielen eine große Rolle. Mit diesen Gedanken kann es auch attraktiv sein, sich ehrenamtlich zu engagieren. Gelegenheiten dazu gibt es viele. Was ein Ehrenamt bringt und wie größere Organisationen sich um Ehrenamtliche kümmern, dieser Frage ist Anke Petermann nachgegangen.
In immer mehr Städten organisiert der Malteser Hilfsdienst Rundtouren für Senioren in einem offenen, bequemen, kutschenartigen Gefährt. In Mainz leitet Annelie Spindler den neuen Fahrrad-Rikscha-Dienst. Fahrer und Leiterin arbeiten ehrenamtlich. Der Leitungsjob beinhaltet,
dass man die ehrenamtlichen Fahrer und Seniorinnen zusammenbringt, weitere ehrenamtliche Fahrer suchen, ein bisschen Werbung machen.
Gefunden hat Annelie Spindler die Freiwilligenstelle auf der Internetseite des Mainzer Ehrenamtsbüros MEM. Das Ehrenamt passte zum Teilzeitjob der zweifachen Mutter.
Es ist viel Koordination, was ich teilweise von zu Hause aus machen kann. Das heißt, die ganze Technik wurde eingerichtet, damit ich per Telefon und Internet, Laptop arbeiten kann.
Ihr Motiv?
Also ich bin sehr, sehr dankbar, wie gut es uns aktuell geht, dass die Kinder gesund sind. Trotzdem wollte ich, gerade auch seitdem die Kinder da sind, ein bisschen was auch für die Gesellschaft machen.
Thomas Häfner, dem Stadtbeauftragten des Malteser Hilfsdienstes in Mainz, ist wichtig, dass sich die Freiwilligen auch in verantwortungsvollen Ehrenämtern langfristig wohlfühlen. Deshalb klärt er im Vorfeld den Rahmen für das Engagement sorgfältig ab.
Das soll möglichst für jeden Ehrenamtlichen so steuerbar sein, dass es für seine Gesamtsituation, Arbeitsleben, familiäres Umfeld und so weiter passend ist.
Mit 55.000 Ehrenamtlichen bundesweit sind die Malteser eine der großen Organisationen mit ausgeprägter Integrations- und Anerkennungskultur. Interessenten dürfen erstmal unverbindlich ins Team reinschnuppern, um zu schauen, ob das Umfeld passt. Wer sich für ein Ehrenamt entscheidet, wird dafür qualifiziert, sagt Thomas Häfner. Und
bei den Maltesern gibt es Wertschätzung, es gibt Verdienstplaketten, also kleine Medaillen, die man überreichen kann für besonders herausragendes Engagement.
Im Gegenzug wird eines erwartet.
Es geht vor allen Dingen um eine Zuverlässigkeit. Egal wo, es sind immer irgendwelche Menschen, die sich darauf verlassen, dass wir kommen. Ob das im medizinischen Bereich ist, ob das bei einer Fahndertätigkeit ist oder einfach nur jemand, der sich seit 2 Wochen darauf freut, dass wir zu Besuch kommen und ein bisschen Abwechslung in die Einsamkeit bringen. Überall ist jemand, der auf einen Helfer von uns wartet. Und da geht es um die Zuverlässigkeit, dass dann diese Leistung auch stimmt.
Nicht alle steuern so zielstrebig auf ein Ehrenamt zu wie Annelie Spindler, die neue Leiterin des Rikscha-Dienstes. Wer in Mainz Beratung sucht, findet sie im Ehrenamtsbüro MEM, getragen vom Diakonischen Werk Rheinhessen. Wegen der FFP2-Masken klingen die Dialoge ein wenig dumpf.
Wie sieht es denn bei Ihnen zeitlich aus? Sind Sie berufstätig?
Ich bin selbstständig.
Selbstständig.
Sabine Hohnstein ist für vieles offen, vor allem für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Eine ganze Stunde lang durchforstet Werner Hümmerich, ehrenamtlicher Berater beim MEM, gemeinsam mit Hohnstein das Angebot der Datenbank, erläutert die dort verzeichneten Ehrenamtsstellen und gibt Tipps. Den ganz einfachen zum Beispiel, erstmal in der Nachbarschaft zu suchen. Sind die Wege zu lang, bleibt das Ehrenamt als erstes auf der Strecke, wenn es im Job mal stressig wird. Ehrenamt in der Gruppe oder in 1-zu-1-Beziehungen, auch das will sich Sabine Hohnstein auf Hümmerichs Anregung hin sorgfältig überlegen.
Vielen, vielen Dank für Ihre Geduld und Ihre Beratung. Das war jetzt toll. Ja.
Na gut, das mache ich auch freiwillig.
Den Überblick über das gesamte Angebot, gepaart mit gezielten Nachfragen zur anvisierten Zielgruppe, zur angestrebten Aufgabe und zum möglichen Zeitaufwand, all das bietet die Präsenzberatung im MEM, sagt Projektkoordinatorin Katharina Schön vom Diakonischen Werk Rheinhessen.
Ich glaube einfach, das gibt mehr Sicherheit, dann auch beim Verein oder bei der Organisation sich vorzustellen und zu sagen, ich interessiere mich da und dafür.
Fürs Ehrenamt sind laut Projektkoordinatorin Schön alle Altersgruppen gefragt, von Jugendlichen bis zu Senioren.
Die Leute sind auch begehrt, die in Ruhestand gehen, weil man weiß, die haben Zeit, die sind flexibel, die können sich irgendwie einstellen. Aber man möchte natürlich auch einen guten Altersdurchschnitt, sage ich jetzt mal. Ne? Man möchte nicht ein Team, wo der Altersdurchschnitt bei 68 liegt, sondern viele möchten schon eine gute Mischung haben. Ältere, die viel Berufserfahrung haben und Jüngere, die frischen Wind mitbringen, die vielleicht auch sich mit sozialen Medien auskennen, ne? Die so ein bisschen neue Impulse mitbringen.
Deshalb muss es auch niemand persönlich nehmen, wenn es mit der Ehrenamtsbewerbung nicht klappt. Dann war man vielleicht einfach nur nicht der oder die Richtige für die gefragte Mischung.
Ein Beitrag von Anke Petermann. Mehr zum Thema gibt es morgen ab 10.08 Uhr im Deutschlandfunk in der Sendung Marktplatz. Eine Frage der Ehre, Gutes tun im Ehrenamt ist der Titel und Sandra Pfister moderiert sie. Die Folgen der Kernschmelze in Fukushima beschäftigen Japan noch immer. Unter anderem sammelt sich radioaktiv verseuchtes Wasser zur Kühlung der Ruinen auf dem Gelände. Es soll ins Meer abgelassen werden und die Vorbereitungen laufen. Katrin Erdmann berichtet.
Auf einmal geht alles sehr schnell. Der Betreiber des Atomkraftwerks Fukushima, Daiichi TEPCO, macht Untersuchungen und Probebohrungen für einen Unterwassertunnel. Alle Arbeiten würden immer von den Wetter- und Seebedingungen abhängen und die Sicherheit natürlich oberste Priorität haben, erklärt Kuniaki Takahashi, im Atomkraftwerk für das Risikomanagement zuständig. In rund 12 Metern Tiefe soll die Pipeline gebaut werden. Das gereinigte und nur noch mit Tritium belastete, stark verdünnte Wasser dann etwa einen Kilometer von der Küste entfernt ins Meer abgelassen werden. Ab dem Frühjahr 2023 soll es mit dem Ablassen der mehr als 1,3 Millionen Tonnen Wasser losgehen. Gegen diese Pläne regt sich schon lange Widerstand. Ende November protestierte eine kleine Bürgergruppe. Vorneweg Takashi Nakajima, der bereits eine Sammelklage gegen TEPCO und die japanische Regierung angeführt hat. Bisher haben wir uns in Fukushima als Opfer des Atomunfalls betrachtet und wurden auch so dargestellt. Aber sobald das Kühlwasser abgelassen wird, werden wir sozusagen als Täter dastehen. Das geht nicht. Um zumindest die Fischer zu beruhigen, hat das Wirtschaftsministerium umgerechnet mehr als 200 Millionen Euro an Unterstützungsgeldern bewilligt. Das Misstrauen ist groß. Zu viel wurde in der Vergangenheit vertuscht oder erst auf Nachfrage mitgeteilt. Auch wenn Atomkraftbetreiber TEPCO und die Regierung versichern, es sei wichtig, so Japans Premier Kishida, bei der Reinigung des Wassers so transparent wie möglich zu sein, und zwar mit Hilfe von Organisationen wie der Internationalen Atomenergiebehörde. Die Regierung solle alles tun, um Bedenken zu beseitigen. Noch vor Jahresende wird eine IAEA-Kommission in Fukushima erwartet. Gerade erst wurde bekannt, dass die Eiswand, die verhindern soll, dass kontaminiertes Kühlwasser ins Grundwasser gelangt, erneut leckt. Und neue Herausforderungen stehen an. Ab Januar beginnen im Reaktorblock 1 die Untersuchungen zu den geschmolzenen Brennstoffresten. Doch so kostspielig und aufwendig der Rückbau von Fukushima mehr als 10 Jahre nach der Reaktorkatastrophe auch sein mag, Abschied von der Kernenergie will Japan nicht nehmen. Noch einmal Fumio Kishida. Erneuerbare Energien seien zwar wichtig für die Zukunft, allerdings würden diese allein nicht reichen, um den wachsenden Stromverbrauch unter anderem durch die Digitalisierung zu decken. Nur damit könne man die Preise und die Versorgung nicht stabil halten, sagte Kishida im Oktober beim Besuch in Fukushima. Für ihn ist deshalb die Kernenergie eine weitere Option. Mindestens ein Fünftel der Energie, so die bisherigen Planungen, wird auch künftig aus Atomstrom kommen. Dafür bemüht sich die Regierung auch darum, ältere Meiler wieder in Betrieb zu nehmen.
Über Atomkraft in Japan war das Katrin Erdmann. Tunesien kennen viele als Urlaubsland. Schöne Strände und spannende Städte locken, wenn die Pandemie vorbei ist. Doch es gibt auch Schattenseiten und eine heißt Müll. Die Behandlung von Abfall ist so, dass die Umgebung mindestens beeinträchtigt wird. Man kann auch sagen, es stinkt zum Himmel. So in der Hafen- und Industriestadt Sfax. Von dort berichtet Dunja Sadaki.
Es stinkt in Sfax. Tunesiens zweitgrößte Stadt hat ein riechbares Müllproblem. Der Stein des Anstoßes? Eine Mülldeponie vor den Toren der Stadt, die vor über 10 Jahren eröffnet wurde und seitdem für Ärger sorgt. In der Vergangenheit wurde sie unter Protesten geschlossen, in diesem Jahr dann kurzzeitig wieder wegen technischer Probleme dicht gemacht. Dann verhinderten Anwohner die Wiedereröffnung. Jetzt stapelt sich ins Fax der Müll. Warum die Mülldeponie so verhasst ist, erklärt Rauja, eine Bewohnerin von Agareb, eine Stadt nur 30 Minuten von Sfax entfernt.
Im Sommer sieht man hier keine Leute draußen. Alle haben die Türen und Fenster zu und wer kann, macht die Klimaanlage an. Morgens, abends, Winter, Sommer, es stinkt immer. Die Deponie liegt über der Stadt Agareb in einer Senke. Und der Wind weht alles hierhin, nach unten. Viele Kinder sind krank, klar. In Agareb spielen keine Kinder draußen. Immer wird alles zugemacht. Das ist schlimm.
Allgemeinmediziner Bassin Benamar sieht in der Deponie ein Gesundheitsrisiko. Er sagt, eigentlich sollte auf der Müllkippe nur Hausmüll gelagert werden. Schon längst stapelt sich dort aber Abfall aus Krankenhäusern, chemischer Restmüll, Elektroschrott. Und weil der Müll nicht richtig gelagert wird und zusätzlich illegaler Müll neben der Deponie aufgetürmt wird, treten giftige Gase aus. So Ben Amar.
Vor der Eröffnung der Mülldeponie haben wir andere Krankheiten gesehen als danach, obwohl es Fabriken gab, die die Luft verschmutzt hatten. Aber jetzt gibt es Krankheiten, die es vorher nicht gab. Viele Lungen-Atemwegserkrankungen, wie Asthma zum Beispiel, und eine Reihe an Hautkrankheiten, viele Allergien, vor allem bei denen, die direkt an der Deponie wohnen. Und natürlich Krebserkrankungen, vor allem Leukämie und Lungenkrebs. Das hat sich vervierfacht.
Seit 2019 protestieren die Bewohner von Agareb nun immer regelmäßiger und es werden mehr. Den Müll aus Fax will hier niemand und ins Fax weiß man nicht, wohin mit dem Abfall. Zuletzt eskalierte die Situation im Herbst. Bei Protesten starb ein Demonstrant. Es gab Auseinandersetzungen mit der Polizei. Einer der Demonstrierenden ist Sami Bachir. Er gehört zur Initiative Manish Msab. Ich bin keine Müllkippe. Und kämpft seit Jahren gegen die Deponie.
Auf einmal wollten sie die Deponie mit Polizeigewalt wieder öffnen. Der Präsident hat mit dem Innenminister gesprochen. Die Umweltministerin sagte, es gibt nur den Weg des Dialogs. Wir haben erfahren, dass der Dialog aus Tränengas und Schrotmunition besteht. Wir haben ordentlich was abgekriegt. Andere wurden festgenommen. Das Vertrauen zwischen uns und der Abfallbehörde ist weg.
Die Lösungssuche gestaltet sich auch schwierig. Ein neues Projekt für eine Recyclinganlage sei auch deswegen am Misstrauen der Menschen in der Region gescheitert. Das Ergebnis? Der Müll ist weiterhin das Problem und wird es wohl auch erstmal bleiben. Per Vertrag der Abfallbehörde darf noch bis Ende nächsten Jahres Müll auf der Deponie abgeladen werden. Erst 2025 soll sie endgültig geschlossen werden.
Aus Tunesien war das Dunja Sadaki. Wen geht es eigentlich etwas an, wie viele Mobilfunkverträge ich habe und wie oft ich den Anbieter wechsle? Auskunfteien interessieren sich jedenfalls dafür und sie sammeln Daten, um daraus Schlüsse auf das Zahlungsverhalten zu ziehen, sehr zum Ärger von Datenschützerinnen und Datenschützer über ihre Kritik Peter Hornung.
Bei diesem Thema kommt Deutschlands oberster Verbraucherschützer richtig in Fahrt.
Der Volksmund sagt, hier wird der Bock zum Gärtner gemacht.
Klaus Müller ist sauer, und zwar darüber, dass deutsche Wirtschaftsauskunfteien wie die Schufa seit Jahren die Handyvertragsdaten sammeln von mutmaßlich Millionen Menschen, obwohl das nach Ansicht von Datenschützern nicht rechtens ist. Es geht zwar nicht darum, wer mit wem telefoniert hat, sondern darum, wann ein Vertrag geschlossen wurde, wie lange er schon läuft und wann jemand gewechselt hat. Aber auch daraus könne man eine Menge lesen, so Müller.
Wir sehen, dass immer neue Daten gesammelt werden. Und hier wird die Transparenz umso dringender an der Stelle. Und womöglich muss man hier auch gesetzgeberisch nochmal ganz neu ansetzen.
Der Hintergrund: im Mai 2018 trat die strenge europäische Datenschutzgrundverordnung in Kraft. Vertragsdaten unbescholtener Kundinnen und Kunden dürfen seither nur noch gespeichert werden, wenn diese ausdrücklich zugestimmt haben. Diese Zustimmung aber haben sich die Wirtschaftsauskunfteien nicht geben lassen. Das sei den Firmen zu aufwendig gewesen, so Datenschützer. Der Branchenverband der Wirtschaftsauskunfteien dagegen betont in einer schriftlichen Stellungnahme, die Speicherung von Handyvertragsdaten, Zitat,
ist eine jahrzehntelange unbeanstandete Praxis, die auch von Verbraucherinnen und Verbrauchern bestenfalls nur vereinzelt kritisiert wurde.
Unbeanstandet ist diese Praxis nun längst nicht mehr, ganz im Gegenteil. Vor 2 Monaten haben die Datenschützer von Ländern und Bund erneut ausdrücklich festgestellt, was Schufa und Co. hier tun, ist seit mehr als 3 Jahren schlicht unzulässig, sofern sie die Handybesitzer eben nicht fragen.
In diesem Fall verstärkt die Datenschutzgrundverordnung die Rechtsposition der betroffenen Person, das heißt der Verbraucherinnen und Verbraucher.
Sagt Alexander Rossnagel, hessischer Landesdatenschutzbeauftragter und deutschlandweit federführend in diesem Bereich. Doch es geht nicht nur um die bloße Speicherung der Handyvertragsdaten, denn die Wirtschaftsauskunfteien werten diese Daten sozusagen auch nach allen Regeln der Kunst aus. Sie bewerten damit die Zahlungsfähigkeiten von Verbraucherinnen und Verbrauchern. Zitat:
Die Erfahrungen unserer Mitglieder zeigen, dass insbesondere finanzschwächere Menschen von der Verarbeitung von Daten profitieren, die ein vertragsgemäßes Verhalten in einer Geschäftsbeziehung dokumentieren.
Die Logik: Wer seine Handykosten immer pünktlich bezahlt, der ist zuverlässig und kriegt eine bessere Verbrauchernote. Diese Noten, sogenannte Scores, verkaufen Auskunfteien dann an alle Unternehmen, die sie haben wollen. Nützen die Datensammlungen also Verbrauchern in Wirklichkeit? Deutschlands oberster Verbraucherschützer Klaus Müller widerspricht.
Nein, Diese Argumentation ist falsch, die teilen wir nicht. Wir können auch keinen Beleg dafür sehen, sondern wir haben die große Sorge, dass Menschen hier gläsern gemacht werden. Das ist ein falscher Weg. Und es hat nichts mit dem Mantel der Barmherzigkeit zu tun.
Wie die Verbrauchernoten tatsächlich zustande kämen, sei vollkommen intransparent. Klar sei, wenn jemand 5 oder 6 Handyverträge habe, könne ihm das schaden, so Hessens Datenschutzbeauftragter Alexander Rossnagel. Die Folge, wer schlechter bewertet wird, bekommt Verträge nicht oder zahlt mehr für einen Kredit. Für Verbraucherschützer Müller ist deshalb klar, was jetzt mit den Daten passieren muss.
Daten, die nach Auffassung der Datenschutzkonferenz zu Unrecht gespeichert wurden, die müssen schlicht gelöscht werden an der Stelle.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wenn ein Kind an Corona erkrankt, dann muss es zu Hause bleiben, soweit ist es klar. Aber oft wird auch die ganze Klasse in Quarantäne geschickt oder wenigstens die Sitznachbarn. Immer sind auch die Eltern betroffen. Oft muss ein Elternteil zu Hause bleiben, um den Nachwuchs zu betreuen. Nicht nur in diesem Fall gibt es Kinderkrankengeld. Das kann die finanziellen Ausfälle erträglich machen. Welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen und wie weit der Anspruch reicht, dazu der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Wenn Kinder akut erkranken, stehen berufstätige Eltern vor einem Betreuungsdilemma. Denn nicht immer kann eine der Familie vertraute Nachbarin wie Andrea Heib einspringen.
Ja, ich habe schon mal das Kind der Nachbarn betreut, das krank war. Und die Eltern mussten ja arbeiten und das Kind konnte nicht in die Kita.
Später haben die Eltern von dem behandelnden Kinderarzt erfahren, dass ihnen als gesetzlich Krankenversicherte in einem solchen Fall Kinderkrankengeld zusteht. Dominik Seifert von der Knappschaft Bahnsee erläutert die Regelung, die für Kinder bis einschließlich 12 Jahre gilt.
Das zu beaufsichtigende, zu betreuende oder zu pflegende kranke Kind muss auch gesetzlich krankenversichert sein. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn das Kind über die Mutter oder über den Vater familienversichert ist.
Durch das Kinderkrankengeld haben berufstätige Eltern Anspruch darauf, von ihrem Arbeitgeber freigestellt zu werden. Regulär hat jedes Elternteil pro Kind und pro Jahr 10 Arbeitstage Anspruch auf Kinderkrankengeld. Bei mehreren Kindern maximal 25 Arbeitstage, jeweils für Mütter und Väter. Für Alleinerziehende liegt der Jahresanspruch pro Kind bei 20 Arbeitstagen, bei mehreren Kindern bei maximal 50 Arbeitstagen. Aufgrund der Corona-Pandemie, so der Experte für Kranken- und Pflegeversicherungen Dominik Seifert, hat der Gesetzgeber den Anspruch jedoch erweitert.
So besteht für das Jahr 2021 für jedes Elternteil pro Kind ein Anspruch auf 30 Arbeitstage, bei mehreren Kindern maximal 65 Arbeitstage.
Für Alleinerziehende wurde der Anspruch auf 60 Arbeitstage pro Kind aufgestockt. Und ganz wichtig in diesem Zusammenhang, auch wenn sich die möglichen Koalitionspartner SPD, Grüne und FDP auf eine Beendigung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite verständigt haben, so haben sie sich darauf geeinigt, die Sonderregelungen für das Kinderkrankengeld in das Jahr 2022 zu verlängern, um die durch Covid-19 bedingten Schwierigkeiten bei der Betreuung von Kindern zu mildern. Dazu gehört auch die Möglichkeit, Kinderkrankengeld zu beantragen, wenn das eigene Kind nicht krank ist.
Hier kann Kinderkrankengeld gezahlt werden, wenn das Kind wegen Corona-Maßnahmen zu Hause betreut werden muss und die Mutter oder der Vater deswegen nicht arbeiten konnte.
Also etwa, wenn die Schule oder Kita wegen Corona geschlossen werden muss. In solchen Fällen, sagt Dominik Seifert, benötigen die Eltern noch keine ärztliche Bescheinigung.
Hier reicht eine formlose Bescheinigung der Kinderbetreuungseinrichtung bzw. der Schule.
Ansonsten muss der behandelnde Arzt die Erkrankung und die absehbare Dauer attestieren. Auf diese Bescheinigung müssen die Eltern dann unter anderem noch ihre Bankverbindung eintragen. Bei der Berechnung werden für den Betreuungszeitraum des Kindes grundsätzlich 90% des Nettogehaltes des Elternteils zugrunde gelegt, einschließlich der anteiligen Einmalzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld. Daher, sagt Dominik Seifert,
kann das Kinderkrankengeld erst überwiesen werden, sobald neben den Antragsunterlagen auch die Entgeltabrechnungsdaten vorliegen. Diese erhalten die Krankenkassen direkt vom Arbeitgeber. Hier muss sich der Versicherte um nichts kümmern.
Damit Mütter und Väter ohne beruflichen Stress zu Hause ihre erkrankten Kinder versorgen können.
Der Verbrauchertipp von Klaus Deuse. Umwelt und Verbraucher geht damit zu Ende. Georg Ehring sagt Danke fürs Zuhören. Hier im Deutschlandfunk folgen die Informationen am Mittag mit Dirk Müller. Die Debatte über eine Corona-Impfpflicht ist eines der Themen.